Servus, moin und hallo, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe bzw. zur dritten Episode vom Bootcast, deinem Fußball-Lifestyle-Podcast. Ja, mein Name ist, wer hätte es anders erwartet, immer noch Phil und ich bin immer noch dein Moderator bzw. immer noch der Typ, der hier einfach auf dieser Spur labert und in dein Ohr geht. Mir geht es darum, dass du hier einfach ein bisschen mehr vom Fußball- und Lifestyle-Sektor mitkriegst. Das heißt, hier geht es um Fußballschuhe, um Klamotten, um Trikots, um Fußbälle, Equipment, alles ist dabei. Falls du jetzt Schiss hast, dass es eine riesige Werbeveranstaltung wird, die Angst kann ich dir nehmen. Es ist keine Werbeveranstaltung. Mir persönlich geht es einfach viel mehr um die Hintergründe. Wenn du mehr zu meinen Beweggründen für diesen Podcast erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die erste Episode vom Bootcast. Einfach runterscrollen. Mittlerweile ist der Podcast ja auch auf iTunes online und dann kannst du dir das alles in Ruhe anhören und weißt, weshalb ich das hier überhaupt tue. So, und damit ich jetzt nicht so lange laber, würde ich sagen, halten wir das Intro kurz. Noch ein kurzer Hinweis auf Twitter. Und zwar kannst du mir während der Episode oder auch gerne danach twittern. Mein Twitter-Name ist @schöngermany. Schön mit OE geschrieben. Ich verlinke dir das unten nochmal in den Shownotes. Alternativ kannst du auch auf Instagram und Twitter den Hashtag Bootcast nutzen. Ich schaue dann ab und zu mal rein und eventuell hast du ja ein paar Anregungen oder ein bisschen konstruktive Kritik für mich. Und dann werde ich dir darauf auch gerne und oft hoffentlich antworten können. Ja, und jetzt würde ich sagen, Intro kurz gehalten, ein Spielerchen und das erste Thema steht an. Und zwar geht es um Lukas Podolski und sein kölsch-japanisches Imperium, kann man mittlerweile sagen, was es damit auf sich hat in den folgenden Minuten. Also viel Spaß bei Episode Nummer 3. Ja, erstes Thema, Lukas Podolski. Ja, das haben wir so oft gehört und die letzten Weltmeisterschaften und Europameisterschaften über war der Typ ja omnipräsent, hat ja 2014 auch, wie du sicherlich mitbekommen hast, die WM geholt. Ja, mittlerweile nicht mehr im Kreise der Nationalmannschaft, heißt aber nicht, natürlich nicht, dass dieser Lukas Podolski jetzt vom Erdboden verschluckt aus der Öffentlichkeit verschwindet. Nein, ganz im Gegenteil, er macht immer noch Fettwelle in Deutschland und mittlerweile auch in Japan. Er spielt bei Vissel Kobe in der J-League in der gleichen Mannschaft, wie auch Andres Iniesta bald spielen wird. Also die beiden werden zu Teamkollegen, wirst du sicherlich aus den Sportmedien mitbekommen haben. Ja, und jetzt war er halt vergangenen Samstag mal wieder auf Heimatbesuch in Köln und hat das gleich genutzt für einen Werbetermin. Er hat nämlich eine Kollabo mit DM, also Drogeriemarkt Deutschland, am Start und hat einen Straßenkicker, ja, XDM Kollabo Pflegeprodukt bzw. mehrere Pflegeprodukte rausgebracht, nämlich Deos und Duschgels für Sportler, für echte Straßenkicker. Straßenkicker ist ja der Name von seinem Streetwear-Label, was in Köln auch einen Shop hat. Also wenn du Interesse an Streetwear hast, ich verlinke dir unten nochmal meinen älteren Artikel dazu, zu Straßenkicker-Kollektion Pitchbull, und verlinke dir aber auch nochmal den DM-Artikel. Also wie gesagt, DM hat mich eingeladen, ich bin hingefahren, Samstagmorgen, echt nicht meine Zeit, es war 9.30 Uhr fing das Ganze an. Ich bin so um 8 Uhr losgefahren. Also es war schon, ja, schwierig. Es war in Köln Mitte. Ich war noch etwas müde, war aber nicht schlimm. Und ja, was habe ich da jetzt genau gemacht? Was hat dieser das schöne Spielpunkt.de Phil vor Ort gemacht? Es ging um eine Pflegeserie, wie gesagt, die Lukas Podolski in Kollabo mit DM rausgebracht hat. Und ich durfte dort dem lieben Lukas während der Pressekonferenz auch Fragen stellen. Ich verlinke dir, wie gesagt, den Artikel dort unten, und Lukas war wie immer, wie man ihn kennt, auch hinter der Kamera super gut gelaunt, hat immer, ja, Zeit für ein Späßchen und lässt sich da gar nicht, auch nicht von kritischen Fragen aus der Ruhe bringen und ist nach wie vor ein sehr sympathischer Kerl, der einfach weiß, wo er herkommt, und ich als Kölner bin da natürlich vielleicht auch ein bisschen durch die Fanbrille am Schauen, aber ich habe auch von niemandem gehört, der jetzt im Fußballbusiness irgendwie aktiv ist, dass er jemals, ob er jetzt Kölner ist oder nicht, einen schlechten Termin hatte, der mit Lukas Podolski stattgefunden hat. Also das habe ich noch nie gehört und ich glaube, das wird so auch nie vorkommen. Der Typ ist wirklich auf dem Boden geblieben. Und es ist immer schön, auch einen Fußballer bei solchen Terminen dann auch mal so, ja, hinter der Kamera mal zu sehen. Wie ist er vor der Kamera? Da sind die immer ziemlich angepasst, ja. Ihr kennt die oder du kennst die Interviews von der Nationalmannschaft. Da gibt es dann etliche Floskeln, da wird viel gesagt, aber eigentlich auch nichts. Und hinter der Kamera ist es dann, ja, ein bisschen relaxter und deswegen schätze ich diesen Lukas Podolski auch so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb er so erfolgreich in Köln und mittlerweile auch in Japan ist. Und dazu möchten wir dann jetzt nun endlich mal kommen. Ja, und natürlich ist Lukas Podolski Zeit seines Lebens ein sehr beliebtes Werbegesicht gewesen. Er, oder ist es immer noch? Er macht Werbung für Chips von einer sehr bekannten Chipsmarke. Er ist Adidas Ambassador, trägt seit seiner Jugend den Adidas F50 beziehungsweise trug ihn und danach kam er noch zu ganz vielen anderen Boots mit den drei Streifen, also immer wieder Adidas. Auch in Japan geht das natürlich weiter und ist trotz seiner 33 Jahre und seiner ja unattraktiven Liga, muss man ja mal so sagen, wo er nun mal spielt, die J-League, ist zwar sehr spannend, was die Hintergründe betrifft, aber sportlich natürlich lange nicht so attraktiv wie die Bundesliga oder die Premier League, dennoch immer noch ein sehr beliebtes Werbegesicht und das ist natürlich jetzt auch ein Vorteil für den Lukas, weil er wird nicht jünger, heißt aber nicht, dass er unattraktiver wird, weil er einfach eine Type ist, ein Charakter und wie eben schon erwähnt, immer für jeden Spaß zu haben ist und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb er in Köln und in Japan so erfolgreich ist. Es gibt ja eine richtige Poldi-Mania, das würde die Boulevardpresse in Köln wahrscheinlich genauso schreiben aufs Titelblatt. Er hat eine Dönerbude, Mangaldöner, da war vor kurzem auch noch der liebe Toni Rüdiger, der ja mittlerweile bei der WM in Russland ist und hoffentlich um den Titel kämpft. Dann hat er einen Eisdiele, Ice Cream United, da gibt es sogar einen FC-Becher für alle FC Köln-Fans und da hat er jetzt auch noch eine zweite Filiale aufgemacht. Wie gesagt, der Straßenkicker-Store in Köln und Japan, also vertreibt online und offline seine Straßenmode. Also der Lukas, der ist schon krass unterwegs in Köln und mittlerweile, wie gesagt, auch in Japan. Ja, er macht ziemlich viel und ich hoffe, dass es natürlich auch so weitergeht. Er ist eine Institution und mich würde es persönlich auch nicht wundern, wenn der Typ irgendwann mal, also irgendwann mal in den kommenden Jahren, eventuell, ja, Bürgermeister von Köln wird. Ist das übertrieben? Vermutlich schon, aber vielleicht reicht's ja auch für einen Superposten beim ersten FC Köln. Ich glaube jedenfalls noch sehr dran, dass er irgendwann mal den Weg zurück nach Hause findet und nochmal ein drittes Comeback beim FC feiert, beziehungsweise ein drittes Engagement beim FC anfangen wird. Ob das jetzt als Präsident sein wird, könnte ich mir sehr gut vorstellen im fortgeschrittenen Alter oder halt als Jugendtrainer erstmal. Egal was. Poldi, ich freue mich schon auf deine Rückkehr nach Köln. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwann stattfinden wird. Also, man sieht, Lukas, egal ob in Japan oder in Köln, immer noch eine Institution, natürlich auch in ganz Deutschland. 80% der Zuhörenden im Bootcast werden sich auch mal in den Eiern kraulen und genau das macht diesen Lukas halt so sympathisch und ich bin schon gespannt, was die nächsten Schritte sein werden. Es gibt jetzt eine Duftkollektion, also eine Pflegeserie. Es gibt eine Eisdiele, es gibt also zwei Eisdielen. Es gibt einen Döner, es gibt einen Klamottenladen. Es gibt alles Mögliche. Er veranstaltet ein Public Viewing in Köln. Ja, da kommen dann 15.000 bis 20.000 Menschen hin. Also, das muss man sich einfach mal so reinziehen. Ja, das ist schon eine Hausnummer und der Typ ist einfach beliebt. Und ich frage mich dann auch, ich war ja, wie gesagt, letzten Samstag auf dem Event und frage mich dann, ich komme da an und frage mich, warum zum Teufel stehen Samstagmorgens um 8:30 Uhr, 9 Uhr so viele Menschen vor einer DM-Filiale wegen einem Fußballer? Ja, also der Hype ist real. Also ich hatte schon Werbetermine, da standen durchaus weniger Fans bei vermeintlich größeren Namen, aber das ist den Kölnern egal. Die laufen dahin, sobald der Lukas Podolski irgendwo auftaucht, gibt es einen richtigen Hype und dann geht es richtig zur Sache. Und es waren bestimmt ja, 20 Securities vor Ort, weil vielleicht hast du schon gehört, Lukas Podolski hatte bei den vorangegangenen Events schon das ein oder andere Problem mit dem Kölner Ordnungsamt, weil da die Sicherheit irgendwie gefährdet war. Also das kennt man sonst nur von Rockstars oder Bibis Beauty Palace, wenn die irgendwie eine Autogrammstunde irgendwo gibt. Und das ist schon mega krass, was dieser Poldi-Hype in Köln und im restlichen Deutschland so auslösen kann. Diesmal gab es mit DM keine Probleme mit dem Ordnungsamt. Die hat nämlich vorher ein Sicherheitskonzept entwickelt, was dem Ordnungsamt wohl auch zugesagt hat. Es waren genug Securities da und ja, die Filiale, Lukas hat sich an die Kasse gesetzt und hat da Autogramme verteilt und Produkte verschenkt. Das war also diesmal alles abgesichert und der Laden war auch rappelvoll. Also man darf gespannt sein, welcher Step der nächste bei Lukas ist. Ich denke nicht oder beziehungsweise bin mir sogar ziemlich sicher, dass das noch lange nicht das Ende von Lukas Podolski ist und dass da trotz seines vorangeschrittenen Fußballeralters und dass es da noch bestimmt das ein oder andere Marketing-Movement geben wird. Ja, so viel zu Lukas Podolski. Wie gesagt, spielt in Japan und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar geht es um japanische Fußballschuhe, Top oder Flop. Japanische Fußballschuhe stehen ja jetzt nicht so wirklich im Fokus der Öffentlichkeit, weil Adidas, Puma, Nike etc. einfach viel mehr Werbung machen hier in Europa. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht, da wird es genauso sein wahrscheinlich, dass die drei einfach ja die Number One sind. Jetzt bei der WM ist mir aber was aufgefallen, und zwar gibt es zwei japanische Brands, die wirklich, ja, für Aufsehen gesorgt haben, jedenfalls bei mir als ja, Fußballschuhbeobachter, und das möchte ich dir einfach mal näher bringen. Also wie gut sind japanische Fußballschuhe, was können die, haben die irgendwas Traditionelles an sich und wer trägt diese Schuhe überhaupt, gibt es bekannte Gesichter, die auf japanische Fußballschuhe setzen? Ja, die gibt's, das kann ich schon mal anteasern, aber erst das Einspielerchen und dann kommen wir dann zu den japanischen Fußballschuhen. So, Einspieler und los. Ja, vom japanischen Poldi ist es dann wirklich nicht mehr weit zu japanischen Fußballschuhen und da ist man als Moderator natürlich dankbar, dass das so reibungslos funktioniert. Oftmals ist es ja wirklich schwer, einen fließenden Übergang zwischen zwei Themen herzustellen. In diesem Fall wäre es ja gelungen, Japan und Japan, das kann man sagen, passt einfach. Ja, japanische Fußballschuhe, das ist so ein Ding, das kommt ja nicht wirklich oft vor. Wenn wir uns jetzt mal in der Fußballschuhlandschaft in Deutschland umschauen, dann tauchen da immer wieder die gleichen Modelle und Special Editions dieser Modelle auf. Also Nike, Adidas, Puma, manchmal dann vielleicht Under Armour, das hörst du alles hier. Aber wie sieht's mit japanischen Fußballschuhen aus? Da wird's dann schon ein bisschen enger, weil die machen einfach keine Werbung hier oder nur ganz, ganz wenig Werbung. Und das ist für mich einfach ein Grund gewesen, da jetzt mal ein bisschen nachzuforschen. Ich betreibe ja den Bootscore auf Instagram. Das heißt, wenn Ronaldo ein Tor schießt bei der WM im Nike Mercurial, dann liste ich das und der Nike Mercurial bekommt ein Tor. Und Mohamed Salah trifft beispielsweise im Adidas X18, dann passiert das gleiche beim Adidas X18. Aktuell führt da der Nike Mercurial ohne Frage und ziemlich souverän auf Platz 1 mit über 40 Toren mittlerweile, meine ich. Schau einfach mal selbst rein, dann weißt du es besser als ich. Ja, wie kommt das Ding zustande? Ich schaue mir jedes WM-Spiel an und achte genau drauf, welcher Schuh an dem Fuß des Torjägers bzw. des Torschützens ist. Und ja, Eigentore zählen nicht und so kommt dann dieser Bootscore zustande. Lustigerweise haben mich schon einige gefragt, warum ist Nike aktuell so krass? Kann ich ganz einfach beantworten. Die haben nämlich 63,8, also fast 64% der kompletten WM ausgestattet. Ja, dann ist es natürlich kein Wunder, dass mehr Nike-Torschützen da sind. In Spielerzahlen heißt das, 469 Athleten sind bei Nike unter Vertrag. Danach folgt dann Adidas mit 193 Athleten und beide zusammen addiert haben über 90% vom Markt. Und danach teilen sich Puma, Mizuno, New Balance, Ambro, Under Armour, Asics und Lotto den Rest der Spieler, also da ist dann nicht mehr viel übrig. Ist also kein Wunder, dass Nike da so weit vorne ist und Adidas auch folgt. Ja, was heißt das jetzt für den Bootscore? Natürlich, Nike wird das Ding gewinnen. Mich interessiert aber gerade aktuell viel mehr, was da unten abgeht. Das heißt, welche neuen Modelle, die man eventuell noch gar nicht so gut kennt, treffen da. Und das ist sehr interessant. Da hat mir der liebe Yuya Osako, der jetzt von Köln nach Bremen wechselt, schon einen guten Anlass gegeben für diese Podcast-Episode, denn er hat im Essex DS Lite getroffen und da informiert man sich ja dann doch schon mal und dann hat auch ein anderer Spieler in Mizuno-Schuhen getroffen, das ist auch ein japanischer Hersteller und das war dann für mich so der Kick-Off, wo ich gedacht habe, okay, darüber schreibst du jetzt auf jeden Fall eine Story, die verlinke ich dir auch unten nochmal in den Shownotes, dann kannst du sie dir auch nochmal in Ruhe durchlesen und das Ganze auch mit Bildern ein bisschen detaillierter aufsorgen, ja. Und so kam dann die japanische Fußballschuh-Story zur Geltung. Und ich habe mich einfach gefragt, weshalb so wenig Fußballer bei der WM wirklich japanische Fußballschuhe tragen, und die Antwort liegt auf der Hand. Die Marketingbudgets bei Nike und Co. sind einfach ein bisschen größer als bei kleineren Herstellern wie eben Mizuno oder Asics, und deshalb tragen auch mehr Spieler diese Schuhe, weil die kriegen ja Geld dafür. Und es ist ja klar, dass Neymar nicht in Schuhen von Asics rumläuft, wenn Nike ein Vielfaches mehr bietet. So ist Fußball nun mal, so funktioniert es leider mittlerweile, dass die Spieler nicht mehr auf die Qualität unbedingt achten des Schuhs, sondern vielleicht sogar eher aufs Geld. So ist es nun mal, und damit müssen wir leben. Ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt Exoten. Zum Beispiel eben dieser Yuya Osako im Asics DS Lite. Mizuno, der Konkurrent von Asics. Also Asics kommt ebenfalls aus Japan, genau wie Mizuno. Asics sitzt in Kobe, da wo dieser Lukas Podolski eben spielt. Und Mizuno in Osaka, das ist eine Hafenstadt. Die gibt es schon etliche Jahre. Asics ist in Deutschland natürlich ein Begriff aufgrund der Laufschuhe. Und die sind im Fußball auch gar nicht so stark vertreten. Also mit Osako und Inui, beide bei Japan unter Vertrag, beziehungsweise beide spielen für Japan, haben sie gerade mal zwei Athleten bei der WM und sollen jetzt auch in diesem Podcast nicht so im Fokus stehen, weil ich das Ganze von Mizuno, was die da machen, schon ein bisschen spannender finde, ohne da Asics abwerten zu wollen, weil diese Marke hat doch schon einiges auf dem Kasten, wo man sagen kann, dass das vielleicht in der Zukunft in Deutschland gut ankommen könnte. Ich habe ja gerade die Marketingbudgets erwähnt und wie viel Geld da überhaupt für Werbung fließt bei den großen Marken. Und das ist eben der Vorteil von einer Marke wie Mizuno, die einfach weniger Geld in Werbung investieren und dafür dann halt aber auch mehr Geld in die Produktion stecken können und einfach ins Produkt ein bisschen mehr Geld stecken können. Und die haben auch nicht wirklich die Schlagzahl an neuen Schuhen, die andere große Marken haben, sondern die bringen halt alle Jubeljahre, wenn man das so sagen will, mal ein neues Modell, einen neuen Colorway raus, und die perfektionieren halt alles bis ins letzte Detail. Ich habe ein wunderschönes Video gesehen, wie der Mizuno Morelia war es, glaube ich, Made in Japan Version, also es ist eine Special Edition gewesen, die halt handmade in Japan, wollte ich schon sagen, in Japan hergestellt wird, und da sind halt schon sehr viele Schritte drin, und es ist natürlich was ganz anderes, weil es Känguru-Lederschuhe sind und das Ganze dauert ein bisschen länger als die Produktion von einem Schuh, der eventuell nur aus Synthetikmaterial oder Plastik besteht. Natürlich wiegt so ein Schuh dann auch mehr, ja, also der wiegt dann an die 300 Gramm. Zum Vergleich, Nike Mercury liegt so, ja, knapp unter 200 Gramm. Das ist natürlich ein enormer Unterschied jetzt in der Gewichtsklasse, aber das soll gar nichts ausmachen, weil diese Schuhe von Mizuno jetzt, ich spreche jetzt einfach mal von allen Silos, die Mizuno anbietet, sind mega bequem. Durch das Leder wird natürlich dieser Gewichtsaspekt beeinflusst, das ist ganz klar. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, nee, meine Schuhe, die darf ich nicht spüren, dann komm, lass die Finger weg. Dann ist Mizuno oder allgemein Lederschuh nichts für dich. Aber dennoch finde ich persönlich, merkt man diese paar Gramm dann doch nicht. Das ist oftmals einfach, ja, Marketing, wenn die sagen, ja, der ist noch 2 Gramm leichter und jetzt schießt du einfach mal 500 Tore mehr. Bullshit, Entschuldigung. Was mir bei einem Fußballschuh einfach immer persönlich ganz wichtig ist, ist, ich weiß, das bringt dir im Spiel gar nichts, ist aber das Design. Mir muss der Schuh einfach gefallen. Und das ist halt so ein Nike Mercurial Superfly. Von der Optik her ist das natürlich ein Schuh, wo ich sage, okay, der ist richtig gut gelungen. Ich mag es halt, wenn der Schuh so eine Sockenstruktur hat, also ein High-Cut-Schuh ist. Mir gefällt es nicht so, wenn um den Knöchel herum nichts ist. Das ist zwar erst seit kurzem der Fall, dass es sowas gibt. Damals waren die Schuhe ja alle ziemlich kurz in der mit dem Schaft um den Knöchel. Ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist mir schon wichtig, dass das Design stimmt, und da muss ich halt den Minuspunkt auch geben bei den Mizuno-Silos, die halt aktuell existieren. Es gefällt mir jetzt nicht so vom Design her, ich finde sie vielleicht sogar schon so ein bisschen hässlich, aber von der Bequemlichkeit oder Funktionalität her, da kann man nicht meckern. Die haben ganz viel Technik drin, die haben eine besondere Schnürung, dass man wirklich fest drin sitzt, dass der sogenannte Lockdown einfach perfekt ist, dass man nicht zu locker im Schuh ist, nicht drin schwimmt, und da muss man auch gar keine großen, gar keine großen Tests machen. Da kannst du vertrauen, okay, das Ding hält auch ewig wegen dem Leder. Das ist bequem wie eine alte Ledercouch aus den 70ern, und da muss man sich keine Sorgen machen. Aber designtechnisch ist es halt nicht so ganz meins. Du siehst es im Artikel, da habe ich dir die Silos auch nochmal, ja, via Bild eingefügt. Da kannst du dir die mal anschauen. Optisch, wie gesagt, nicht mein Fall, aber das soll nicht stören. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss der japanischen Fußballschuhe auf Mizunos, ja, Testimonials zu sprechen. Und zwar aktuell tragen bei der WM von 10 Mizuno-Spielern 9 Asiaten aus Südkorea und Japan die Boots von Mizuno. Ein Serbe mit Antonio Rukavina trägt die ebenfalls. Und ansonsten, ja, keine großen Namen mit am Start. Und da kann man sich durchaus die berechtigte Frage stellen, ja, wer trägt die denn sonst noch so im internationalen Fußball? Also, was macht der liebe Phil? Der recherchiert und findet heraus, okay, der gute Hulk, der mittlerweile in China spielt, ja, du weißt, Brasilianer mit der Klebe, mit dem Hammerschuss, ich glaube, es war der linke, Name ist Programm, Hulk, der trägt ebenfalls Mizuno-Schuhe und das nicht erst seit gestern, sondern auch schon ein bisschen länger, hat mal in Japan gespielt, da ist die Verbindung, da wird er wahrscheinlich dann angefangen haben, Mizuno zu tragen. Das Lustige ist, in Südamerika, also ganz anders als hier in Europa, da tragen ganz, ganz viele Mizuno, also jetzt mal eine Auswahl an famous Brasilianern, die Mizuno getragen haben bereits. Also Hulk, der trägt sie immer noch, habe ich bereits erwähnt. Dann gibt es da so mit jemanden wie den DD, der ebenfalls Mizuno getragen hat. Roberto Carlos hat Mizuno getragen. Rivaldo hat ebenfalls Mizuno getragen. Und auch Kaká am Ende seiner Karriere. Er hat ja eine, ja, lange Verbundenheit zu Adidas gepflegt und ja, in Orlando dann, wie gesagt, nochmal den Mizuno getragen zum Ausklingen lassen. Wahrscheinlich hatte der da gar keinen Werbevertrag und fand die einfach sehr gemütlich und hat sie dann angezogen oder wollte sich für einen Werbevertrag in Japan empfehlen. Wer weiß das schon so genau. Ja, und damit wären wir schon am Ende von diesem Themengebiet angelangt und können auch relativ schön zum nächsten übergehen. Es geht nämlich um alte Fußballschuhe, um Lederfußballschuhe und die kommen vom WM-Helden Toni Kroos. Im Schwedenspiel schoss er das entscheidende Tor und das nicht unbedingt in den neuesten Fußballschuhen, denn er trägt schon seit Jahren die gleichen. Warum, wieso, weshalb, alles nach dem nächsten Einspieler. Hast du das Spiel gegen Schweden gesehen? Ja, vermutlich hast du es gesehen und vermutlich hast du auch den Siegtreffer von Toni Kroos in der 95. Minute gesehen. Ich bin total ausgerastet, ich habe es zu Hause angeschaut mit meiner Freundin und ich glaube, ich habe seit 2014 nicht mehr so viel geschrien wie in diesem Moment. Also für mich, ich bin da auch ganz ehrlich, ich sage da jetzt nicht, ja, da habe ich jetzt noch dran geglaubt. Also für mich waren wir in diesem Spiel tatsächlich schon raus als deutsche Fußballnationalmannschaft und ja, so ist es halt manchmal im Fußball, dann passiert es doch noch. Umso mehr freut man sich dann. Worauf ich aber hinaus will, ist, der Siegtorschütze Toni Kroos trug in diesem Spiel einen ganz besonderen Schuh, den er halt schon jahrelang trägt, nämlich den Adidas Adipure 11 Pro. Das ist aktuell ein Modell, was einfach nicht mehr hergestellt und nicht mehr verkauft wird. Das heißt, er ist quasi Werbeträger für Adidas, also er hat einen Werbevertrag mit Adidas, davon kann man schon ausgehen, trägt aber kein aktuelles Modell, was wiederum nicht im Interesse von Adidas sein kann. Ja, warum macht er das? Da gibt es auch etliche Theorien zu. Also meine Theorie, beziehungsweise die sinnigste Theorie, die man so hört, ist einfach, er fühlt sich in den Lederschuhen wohl. Es ist sehr bequem wahrscheinlich für ihn und er kann somit sein Spiel am besten aufziehen. Da erinnere ich gern auch nochmal an den Romelu Lukaku, der, wo ich es ja in der letzten Episode schon erwähnt hatte, der sagte, der Spieler macht den Schuh aus und nicht der Schuh den Spieler. Ja, und genauso ist es wahrscheinlich auch bei Toni Kroos. Er trägt einen alten Fußballschuh, um genau zu sein, wie gesagt, den Adipure 11 Pro von Adidas seit 2014. Zuvor trug er auch einen Adipure, allerdings den Adipure 4 von 2010 bis 2014, also auch noch ganze 4 Jahre, bevor er dann im Januar 2013 mal ganz kurz den jetzigen Schuh testete, also den 11 Pro. Und 2014 dann endgültig zur WM den Adipure 11 Pro dann trug. Ja, also zwei uralt Silos, die auch gar nicht mehr hergestellt werden. Das ist natürlich ein bisschen doof für Adidas, weil so ein großer Megastar wie Toni Kroos, wenn der jetzt den neuen Schuh anhätte, also den Adidas Predator zum Beispiel, das wird mir jetzt so spontan einfallen, dann wäre das sicherlich für die Werbung ein bisschen besser. Ja, muss er jetzt eine Vertragsstrafe an Adidas zahlen, weil er einen alten Schuh trägt? Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal die Mitarbeiter bei Adidas versucht auszuquetschen, aber da wird dicht gehalten. Da gibt es auch kein Statement zu. Da sagt keiner, wieso er jetzt diesen alten Schuh trägt. Also klar, er wird ihn tragen, weil er ihn einfach feiert. So ist es halt. Und das macht ihn ja irgendwo auch sympathisch, dass er sagt, okay, ich habe jetzt nicht immer das neueste Modell im neuesten Colorway an, sondern ja, vertraue immer noch auf meine alten Schuhe. Nun stellt sich aber die Frage, er spielt seit, wie gesagt, 4 Jahren in dem alten 11 Pro Silo und man fragt sich dann schon, woher bekommt der Toni Kroos diese Schuhe? Ich meine, offiziell werden sie ja nicht mehr hergestellt, die sind ja auch nicht mehr zu kaufen. Stöbert er jetzt wirklich auf eBay Kleinanzeigen, eBay und anderen Portalen rum und schaut da nach Schuhen in seiner Größe und kauft die sich dann selbst? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also kann natürlich sein, aber ich wage es zu bezweifeln, dass es so ist. Ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass Adidas für Toni Kroos eine Ausnahme macht und wirklich nur für ihn dann immer einen Saisonvorrat produziert. Es gibt auch tatsächlich Gerüchte, die besagen, er hat da eine modifizierte Sohle drin, beziehungsweise auch Außensohle, die irgendwie auf modern getrimmt wurde. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wie gesagt, weiß ich nicht. Kann gut sein, kann aber auch nicht sein, könnten Gerüchte sein. Was mir jetzt in den Kopf kam während meiner Recherche zu den Schuhen von Toni Kroos, ist einfach, weshalb kommt Adidas nicht auf die Idee und sagt, okay, er trägt halt diesen alten Schuh und mittlerweile ist das auch bekannt und viele Bootheads feiern das auch. Also viele Fans von Fußballschuhen sagen, ja, finde ich cool, er ist da halt nicht so modern und sagt, ich ziehe jetzt immer den neuesten Schuh an. Aber warum macht Adidas das nicht so? Ich meine, Paul Pogba hat einen Signature Boot, also einen Fußballschuh, der einfach auf ihn abgestimmt ist, beziehungsweise einfach ja für ihn dasteht. So Cristiano Ronaldo hat auch einen, Messi hat auch einen. Warum hat Toni Kroos nicht einfach 11 Pro in der Signature-Variante? Also warum bringt Adidas nicht eine limitierte Stückzahl von, ja, weiß ich nicht, 500 Paar raus, die halt diesen Toni Kroos Schriftzug tragen und halt der Adidas Adipure 11 Pro sind. Ist mir halt schleierhaft, weshalb man das nicht macht. Wäre ja eine coole Sache. Ich meine, man kann aktiv nicht mit den aktuellen Silos mit Toni Kroos werben. Also könnte man doch eine Special Edition von Toni Kroos für die Fans rausbringen. 500 Paar Stückzahl, 300 davon für Toni Kroos für die nächsten 4 Jahre und 200 dann an die Fans. Nee, Spaß beiseite. Also als Marketing-Move wäre es sicherlich nicht verkehrt. Ich meine, was soll der noch gewinnen? Er ist ein großer Fußballer und ich glaube, er hat auch genügend Fans, die da zuschlagen würden. Und selbst wenn man jetzt kein Real Madrid oder Toni Kroos-Fan ist, glaube ich, ist das schon für den einen oder anderen interessant, sich dann einfach so ein Spezial eine Spezialedition davon nach Hause in den Schrank zu stellen. Ja, wie auch immer, ich habe jetzt auch noch gehört, um das Thema mit Toni Kroos abzuschließen, wo man ja auch ein bisschen schmunzeln kann, es soll wohl bald, und das sage ich unter Vorbehalt, das ist natürlich irgendein Internetgerücht, ich weiß gar nicht mehr, woher ich es habe, klang für mich aber so schlüssig, dass ich gesagt habe, okay, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit in den Bootcast, weil ich das einfach, ja, eigentlich relativ plausibel finde. Es soll wohl, und wie gesagt, unter Vorbehalt, ich weiß nichts, ich habe es aus dem Internet, also die Quelle ist total unseriös, ich kann es mir halt nur irgendwie vorstellen, lass uns einfach mal ein bisschen fantasieren, ich hab gehört, dass er wohl den Adidas Copperball tragen soll und der wird ja in neuen Varianten immer produziert und dann wäre das Problem ja auch gelöst. Ob das so sein wird, ja, schwierig, weiß man nicht. Also während der WM jetzt aktuell ist der 11 Pro noch am Start, vielleicht ändert sich das auch noch während der WM. Stell dir einfach mal vor, Deutschland kommt ins Finale und Toni Kroos trägt da neue Boots. Ich glaube, besser könnte es gar nicht laufen für Adidas und dann hätte sich das jahrelange Verzichten auf neue Modelle an den Füßen von Toni Kroos ja dann doch noch gelohnt. Ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen und damit würde ich sagen, schließen wir die dritte Episode vom Bootcast auch. Du kannst mir gerne nochmal deine Meinung zu Toni Kroos twittern. Würde ich mich auf jeden Fall mal freuen. Vielleicht weißt du auch irgendwas. Also lass uns einfach mal ein bisschen rumspinnen und schauen, was da genau passieren könnte. So, und ich hoffe, du hattest Spaß. Ich glaube, wir haben die Sendezeit jetzt ein bisschen überzogen, aber zum Glück sind wir hier nicht im TV, weshalb das ja eigentlich gar kein Problem ist. Ich freue mich auf dein Feedback. Wie gesagt, der Podcast ist jetzt ja auch auf iTunes am Start. Hinterlass mir einfach eine Bewertung, würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich jederzeit bei mir. Ich verlinke alles, was für diese Episode relevant war und ist, einfach in den Shownotes, auch dem Blog, pipapo, alles drin. Und jetzt wünsche ich dir, heute ist Mittwoch, heute läuft Deutschland, ich habe die Folge jetzt fertig produziert, wünsche ich dir heute Abend viel Spaß, beziehungsweise du hörst die Folge erst morgen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Spiel gegen Südkorea. Und jetzt ist Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Donnerstag. Markierst du im Kalender. Am besten abonnierst du es dann auch bei iTunes, damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt hält der liebe Phil die Luft an und wünscht dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss.